You and me,
Ihr Podcast von Hatikva in Dresden und um das Thema Judentum.
Hinter der Martin-Luther-Kirche liegt in einem der stillsten Winkel der stillen Dresdner Neustadt die Pulsnitzer Straße. Der Verkehr geht auf der Bautzner Straße an ihrer Mündung vorbei. Selten einmal rasselt ein Wagen durch die Abgeschiedenheit. Hinter der Kirche, in den fast kleinstädtischen Teil der Straße zurückgezogen, breiten hohe Linden ihr fein gegliedertes Gezweig über eine Mauer und die zackigen Blätter des Ahorns beschatten das Tor, das die dahinter ruhende, grüne Welt den Blicken entzieht. Hinter dieser Mauer liegt der alte Judenfriedhof, nach dem lange Zeit die Straße benannt war. Ursprünglich als Heideweg angelegt, hieß sie dann über ein Jahrhundert lang die Judengasse, bis 1861 der Rat dem Drängen der Hausbesitzer nachgab und die Straße mit der vorsichtigen Begründung umtaufte, dass es unangemessen sei, eine Straße nach einer Religionsgemeinschaft zu benennen. Seit 25 Jahren liegt der Friedhof still. Selten wohl holt noch einer aus dem Geschlecht der dort Ruhenden den Schlüssel beim benachbarten Bäcker, um an einem Grab zu beten. Ungestört schließen die Bäume ihr Laub über dem Gartenfrieden der Toten. Edgar Hanewald, 1926.
Heute geht es bei uns um einen ganz besonderen Ort in der Dresdner Neustadt. Es begann damit, dass Sabines Sohn bei ihr anrief.
Hallo Mama, du kennst dich doch aus. Ich bin gestern die Pulsnitzer lang gelaufen und habe da den jüdischen Friedhof gesehen, von dem du mir ja schon oft erzählt hast. Spontan wollte ich mir den ansehen, aber es ging nicht, weil er abgeschlossen war. Können wir da vielleicht zusammen drauf? Du hast doch bestimmt den Schlüssel irgendwo.
Ja, klar, ich freue mich, wenn du dich für den Friedhof interessierst. Wenn du magst, kann ich dir auch vor Ort ein bisschen was erzählen.
Passt, wenn es nicht zu doll ausufert. Wollen wir gleich was ausmachen? Vielleicht so morgen oder übermorgen?
Morgen ist schlecht. Morgen ist Freitag. Da fängt der Schabbat an und am Schabbat ist ein jüdischer Friedhof immer geschlossen. Und am Samstag auch noch und deswegen geht es nicht. Aber am Sonntag würde es klappen.
Okay, dann um 2 am Tor.
Einverstanden. Denkst du bitte dran, dir eine Kopfbedeckung mitzubringen? Irgendeine, sonst kann ich dich da nicht reinlassen.
Mache ich. Bis Sonntag.
Nur das leise Vergehen alles menschlichen Werkes waltet in diesem grünen Winkel, den noch immer pflegende Hände betreuen. Gibt es ein schöneres Symbol des ewigen Werdens und Vergehens als einen Friedhof, dessen Gräber langsam und leise zurücksinken in den Schoß der mütterlichen Erde? Edgar Hanewald, 1926.
Sag mir doch gleich mal, warum der Friedhof abgeschlossen ist. Aus Sicherheitsgründen? Weil ich meine, auf andere Friedhöfe kann man doch auch rauf, oder?
Ja, wenn ein jüdischer Friedhof voll ist, dann wird er geschlossen. Jüdische Gräber werden für die Ewigkeit angelegt und werden also nicht wieder neu belegt und zwangsläufig ist dann der Friedhof irgendwann voll und dann ist kein Platz mehr und deswegen dann ein Friedhof geschlossen.
Wenn ich mich hier so umschaue, dann erinnert mich das schon ein bisschen an den Friedhof am Sachsenplatz. Ist das auch ein jüdischer Friedhof?
Ja, du meinst den Elias-Friedhof. Nein, es ist kein jüdischer Friedhof, obwohl so in der Atmosphäre, in der Ausstrahlung eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Es gibt auch zeitliche Überschneidungen zwischen diesen beiden Friedhöfen. Und außerdem spiegeln Grabsteine und Friedhöfe auch immer den Zeitgeschmack wieder. Und deswegen sehen Friedhöfe vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht so unterschiedlich aus.
Okay, und Ich weiß, ich vergesse die Zahlen sowieso gleich wieder, aber wie lange war der Friedhof überhaupt in Betrieb?
1751 war die erste Beerdigung und 1869 wurde er geschlossen, wobei die letzte Beerdigung aber erst im Frühjahr 1900 war, und zwar im Familiengrab der Familie Baumann.
Und wie viele Gräber gibt es insgesamt hier auf dem Friedhof?
Na, schätz mal.
Oh, 800 vielleicht?
Naja, nicht schlecht. Es gibt noch 811 Grabsteine auf dem Friedhof, aber insgesamt sind es 1263 Gräber. Wobei von den 811 Grabsteinen etwa die Hälfte noch lesbar ist.
Okay, aber warum sind bei den Grabsteinen überhaupt keine Blumen? Liegt das vielleicht daran, dass der Friedhof so alt ist und es deswegen keine Angehörigen mehr gibt, die da Blumen drauf machen, oder?
Naja, ja und nein. Es gibt unseres Wissens nach in Dresden keine Angehörigen mehr. Aber auf traditionellen jüdischen Friedhöfen, und wir stehen hier auf einem traditionellen jüdischen Friedhof, musst du keine Blumen finden, also weder Blumenbepflanzungen noch hingelegte noch hingestellte Blumen, sondern stattdessen werden Steine zum Angedenken an die Toten, Steine auf die Gräber oder auf die Grabsteine gelegt.
Und was sind noch so irgendwie Unterschiede zwischen traditionellen und nicht traditionellen Friedhöfen?
Die Ausrichtung der Gräber. Wenn du dich jetzt mal hier so umschaust, siehst du doch, dass alle Steine in einer Richtung ausgelegt sind. Na, siehst du?
Ja.
Das ist in Richtung Jerusalem, was in unseren Breiten so Richtung Osten, Südosten heißt. Auf dem neuen jüdischen Friedhof in der Nähe der Uniklinik, der wurde 1868 angefangen zu belegen und der ist bis in die Gegenwart noch in Betrieb, wirst du erstens Blumenbepflanzung finden zum Teil, aber auch die Ausrichtung der Gräber ist nicht immer in Richtung Jerusalem.
Okay, na, da können wir uns den irgendwann auch noch mal angucken.
Ich vergesse, es gibt noch ein letztes Merkmal für einen traditionellen jüdischen Friedhof. Und zwar ist es, dass die Vorderseiten der Grabsteine hebräisch beschriftet werden. Immer. Und so ab Mitte des 19. Jahrhunderts war dann teilweise auf der Rückseite des Grabsteins noch eine deutsche Beschriftung.
Sehen eigentlich alle jüdischen Friedhöfe so, sagen wir mal, ungepflegt aus?
Naja, also ungepflegt würde ich das ja nun nicht nennen. Es ist einfach anders. In der jüdischen Tradition wurde ursprünglich auch keine Grabpflege im heutigen gebräuchlichen Sinne betrieben. Sondern es war völlig in Ordnung, dass die Natur sich irgendwann den Raum dann wieder zurückerobert hat. Wir wissen, dass in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts auf dem Friedhof ein Gras- und Moosteppich war. Und später kam dann noch Efeu hinzu. Also ich kenne das auch noch mit Efeu. Da war der ganze Friedhof, noch die Steine mit Efeu bewachsen. Und es war wirklich sehr schön. Ich fand das sehr romantisch. Nachteilig war natürlich, dass der Efeu auch die Grabsteine angreift. Aber schick sah es schon aus.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn es keine Angehörigen mehr gibt, warum gibt es denn überhaupt noch den Friedhof?
Wie ich vorhin schon sagte, werden alle jüdischen Friedhöfe, und egal ob traditionell oder nicht traditionell, für die Ewigkeit angelegt. Und es kommt noch hinzu, dass heutzutage jüdische Friedhöfe Kulturdenkmäler sind. Man könnte auch sagen, steinerne Geschichtsbücher oder auch Museen der besonderen Art.
Liegen hier eigentlich irgendwelche berühmten Leute oder so?
Ja, auf dem Friedhof liegen schon Leute, die Mitte des 19. Jahrhunderts berühmt waren, auch wenn sie heute kaum noch einer kennt. Zum Beispiel der Dichter Wilhelm Wolfsohn oder der Miniaturenmaler Fiorino.
Aber wenn ich mich hier so beschaue, man kann ja fast gar keine Steine mehr lesen. Woher weiß man denn überhaupt, wer jetzt hier noch alles so liegt?
1852 wurde ein Friedhofsverzeichnis angelegt. Das war zu einer Zeit, als der Großteil des Friedhofs schon belegt war und die Steine noch gut lesbar waren. Leider war dieses Verzeichnis Kriegsverlust in Dresden und auch in anderen Bibliotheken in Deutschland gibt es kein Verzeichnis mehr. Anfang der 2000er Jahre hat ein Experte für jüdische Friedhöfe ein aktuelles Verzeichnis erstellt, was naturgemäß unvollständig bleiben musste, weil selbst ein Experte konnte nicht mehr vorhandene Steine oder nicht mehr lesbare Steine wieder lesbar machen.
Und hat schon mal irgendjemand außerhalb von Deutschland nachgeguckt?
Ja, jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die mich wirklich begeistert. Wir bieten ja seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig Führung auf dem Friedhof an. Und da haben wir auch immer erzählt, von diesem Verzeichnis immer erzählt, in 1852. Und jetzt kommt unsere Hauptführungskraft ins Spiel, weil sie hat wirklich unermüdlich und immer wieder die Teilnehmer von ihren Führungen dazu aufgerufen, wenn sie mal im Ausland sind und in einer Bibliothek sind, dass sie nach diesem seltenen und für die Forschung so wichtigen Verzeichnis Ausschau halten. Und ich glaube, dass niemand damit gerechnet hat, dass dieses Verzeichnis auf diese Art und Weise wieder gefunden wird.
Ja, jetzt mach's mal nicht so spannend.
Ja, 2010 hat ein ehemaliger Führungsteilnehmer in der Bibliothek eines jüdischen Colleges in Cincinnati, Ohio, wirklich dieses Verzeichnis gefunden von 1852. Und damit konnte dann das aktuelle Verzeichnis abgeglichen und vervollständigt werden.
Und kann man das Verzeichnis jetzt irgendwo einsehen oder so?
Ja, in der Hatikva ist das möglich.
Okay, das war erstmal genug Input für heute.
Aha, es war eigentlich nur ein Bruchteil von den Informationen, die wir bei den Führungen erzählen.
Okay, aber wie oft werden solche Führungen überhaupt angeboten?
Zu normalen Zeiten kann man einmal im Monat eine öffentliche Führung besuchen. Oder auch über die Volkshochschule ist ein Besuch des Friedhofes möglich. Oder eben eine individuelle Bestellung für eine Gruppe.
Okay. Was ich mich noch gefragt habe, warum sollte ich jetzt eigentlich eine Kopfbedeckung tragen?
In der jüdischen Tradition ist es üblich, aus Ehrfurcht vor Gott in bestimmten Situationen oder an bestimmten Orten sein Haupt zu bedecken. Das heißt, dass in der Synagoge und auf einem jüdischen Friedhof auch Nichtjuden eine Kopfbedeckung tragen müssen. Das ist eine Art Respektbezeugung. Frauen können, müssen aber nicht.
Und einmal geht mir irgendwie immer noch nicht aus dem Kopf. Ich verstehe immer noch nicht, warum man Steine statt Blumen auf Gräber macht.
Da gibt es viele, ganz viele verschiedene Erklärungen. Also zum Beispiel...
Oh, das dauert jetzt schon ein bisschen lange, oder?
Na gut, dann beim nächsten Mal die Auflösung, warum Steine statt Blumen.
Danke für die Führung.
Wie schon vor 200 Jahren hat der Friedhof auch heute einen christlichen Hüter. Der ist allerdings nicht mehr vom Staat eingesetzt, sondern ein ganz besonders netter Nachbar. Sabine hat mit ihm gesprochen.
Ja, guten Tag, Herr Raschka. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie mit mir jetzt ein Gespräch über den alten jüdischen Friedhof führen. Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Wie sind Sie auf den alten jüdischen Friedhof aufmerksam geworden?
Mehr oder weniger per Zufall. Hallo, ich möchte gleich einmal meinen bayerischen Einschlag ein bisschen entschuldigen. Ich komme nicht aus Bayern, bin seit 2011 hier in Dresden mit einem Mann verheiratet und der wohnt gegenüber vom jüdischen Friedhof. Und dieser Friedhof ist eine Blickoase. Schon wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man es grün und im Herbst leuchtet er goldfarben und mir ist aufgefallen, dass eben da 2011 im Herbst ein ganz älterer, kleiner Mann mit den Blättern beschäftigt war und dieser Menge der Blätter nicht Herr wurde. Und dann ging ich einfach mal in die Hatikva und habe gefragt, ob man da was machen könnte, dass ich dem helfe. Und der hatte sowieso vor, aufzuhören und war hellauf begeistert. Und dann habe ich mich eingearbeitet, mir alles zeigen lassen und es hat sich da so eine Verbundenheit ergeben, weil wenn man in dem Friedhof steht, dann ist einfach die Ruhe da, das ist eine Oase, man hört die Vögel zwitschern, es laufen Katzen durch und es ist einfach ein Ort, der auch einen anregt, besinnlich zu werden, nachzudenken und ja, ich fühle mich einfach wohl da in dem Friedhof.
Ja, da haben Sie meine zweite Frage fast schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Warum kümmern Sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich um diesen Friedhof?
Es ist mir ein großes Anliegen, die vielen, vielen Blätter von den Gräbern und zwischen den Gräbern und auf dem Wegen wegzumachen, weil erstens einmal wird er ja als Museumsfriedhof geführt, mit geführten, bezahlten Führungen und Schulklassen sind da. Und es ist nicht ganz ungefährlich, wenn auf diesen Wurzeln, die über den Wegen sind, Blätter liegen, die sind dann nass und werden rutschig und man sieht von den ganzen Grabsteinen oder von den Grabeinfassungen nichts, wenn da Wust Blätter drauf liegt. Und ich finde es eine tolle Aufgabe. Erstens einmal hilft es meinem Körper, ein bisschen beweglich zu bleiben und was zu tun, aktiv zu sein. Und dann sieht man die Schönheit. Da kommt jetzt Gras raus und Moos wächst und der Efeu kann sich wieder ein bisschen ausbreiten. Also es ist wirklich schön, wenn der Friedhof im Sommer und im Frühling das zarte Grün und im Sommer dann so richtig schön grün farbig ist und die Vögel zwitschern und ja, es ist einfach wunderschön. Es ist wichtig, dass der Friedhof da ist.
Ja, dann war wieder eine gute Überleitung, eine gute Brücke zu meiner dritten Frage. Warum sollten Ihrer Meinung nach geschlossene jüdische Friedhöfe erhalten und gepflegt werden?
Erstens einmal das Andenken an die verstorbenen Menschen, die in diesem Friedhof liegen sind. Und dann auch diese Kunstwerke, die auf den Gräbern stehen, diese Grabsteine mit den verschiedenen Ornamenten, die da drin sind und die Schriftzüge, man kann sie teilweise noch ganz gut lesen, das gehört erhalten und man soll das auch der Nachwelt, unseren Generationen, die nach uns kommen, gerade die Jugend von heute, die ist sehr leichtlebig und denken oft über manche Sachen gar nicht nach. Das ist mit den Stolpersteinen genauso, da geht man achtlos drüber. Aber da sind Menschenschicksale dran und auch dieser Friedhof hat Schicksale in sich. Man muss bedenken, der lag damals weit außerhalb Dresdens. Und da mussten die zu Fuß, das war eine Tagesaktion, wenn nicht sogar länger, um einen Menschen, einen Angehörigen zu beerdigen. Und die haben gearbeitet dafür, die haben ihren letzten Geldstück hergegeben, dass dieser Mensch beerdigt werden konnte. Und das Judentum hat ein gewisses Brauchtum und Tradition, wie in anderen Religionen auch, da brauche ich bloß an den Katholizismus denken, das soll erhalten bleiben. Denn das ist eine Erinnerung, das ist eine Mahnung an alle Menschen, die noch leben und die in Zukunft auch auf der Welt sind, dass es keinen Rassismus geben darf. Was ist Rasse überhaupt? Das sieht man vielleicht bei Tieren oder bei einem Baum oder was, dass da eine bestimmte Rasse drin ist. Aber Menschen sind alle gleich und Menschen sollen an den anderen Menschen denken und mitfühlen und dabei sein und einfach im Leben stehen.
Ja, Herr Raschka, ich danke Ihnen sehr für diese Worte, für dieses kleine Interview und verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute.
Wir hoffen, wir haben Sie neugierig gemacht auf den alten jüdischen Friedhof in der Pulsnitzer Straße. Die Redaktion hatte Sabine Richter. Das letzte Wort soll heute noch einmal Edgar Hanewald erhalten. Er schrieb 1926 im Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde den Beitrag »Der alte Dresdner Judenfriedhof – eine heimatkundliche Studie«, aus dem alle Zitate sind.
Der herbstliche Spaziergang durch die Gräbereien des grünen Friedhofs im stillsten Winkel der Dresdner Neustadt führte in die weiten Zeiträume der Geschichte. Clio, die ernstblickende Muse mit Griffel und Schreibtafel, begegnete uns zwischen den wippenden Zweigen. Die morschen Akten erzählen die Geschichte des Friedhofes. Und Geschichte, dieses hochklingende Wort, heißt immer auch Ablauf menschlicher Kämpfe, menschlicher Schicksale, deren Denkmäler eines der stille, grüne Friedhof ist. Die Menschen, die ihn anlegten, die Hände, die diese Akten schrieben, sind längst dahin. Sie ruhen in diesem Stück kühler, grasbedeckter Erde das ich beschrieb. In der stillen Nachtstunde ist mir, als spürte ich ihren leisen Gruß. Ich lege die Aktenbände beiseite und öffne das Fenster. In den tropfenden Linden unten auf dem Platz regt sich ein Schauer im Laub. Hoch über den schlafenden Häusern weht die unendliche Zeit.
Das war Jew and Me, der Podcast von Hatikva in Dresden. Wie immer danken wir allen herzlich, die mitgewirkt haben, ganz besonders Jens von Coloradio. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anmerkungen und Anregungen unter info@hatikva.de. Bleiben Sie neugierig, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt
Jew and Me.
Jew and Me.